Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Pile of Fame, der Sendung, in dem ich mit Rainer Siegel zusammen Dinge aus dem Spielestapel ziehe und gucke, ob sie wirklich funktionieren oder ob man sie da einfach liegen und verrotten lassen kann. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, das klingt jetzt wirklich sehr fatalistisch. Wir schauen, ob wir sie kompostieren.
Es geht heute um fantastische Brettspielchen. Also das, ich denke, das wird ganz hervorragend, locker, flockig, optimistisch, wie es sich für die graue Jahreszeit in der vierten Welle, mit der keiner mehr gerechnet hat, geziemt. Na gut, lassen wir es. Anyways, also liebe KinderInnen und Kinder, wir wollen heute über Spiele sprechen, die also im weitesten Sinne im Fantasy-Setting sind. Und eine Brettspielmechanik Ursprung haben, könnte man eigentlich sagen.
Also im weitesten Sinne Fantasy ist fast schon wieder gelogen, Richter, weil sie sind was? Auch im ganz konzise, präzisen Sinne Fantasy eigentlich.
Ist es so? Ja, doch, stimmt. Ja, doch, du hast recht. Es sind einfach Fantasy-Spiele. Stimmt, das kann man so sagen. Das ist die, siehst du, ich bin schon so verwirrt von der Welt, dass sie sagen, alles, was ich sage, immer konjunktiviere, weil ich dann Angst habe, ich muss es jetzt sozusagen mit harten Dreifachquellen belegen, weil irgendein Querdecker kommt und sagt, da ist ja gar keine Fantasy, da ist doch gar kein Drache dabei.
Ja, Drachen weiß ich nicht, ob dabei sind, aber es ist wirklich Fantasy und ja, als Hipster hat man es einfach schwer.
Also Zauberschwert und Schild, und Bogen und Diebe und, also, gibt's alles. So, und wir reden heute über For the King und ein Spiel, das ist total witzig, ich liebe diese Blackout-Man. Ich habe mich neulich noch aufgeregt über Leute, die podcasten und dann sozusagen nicht genau wissen, worüber sie sprechen. Ich habe literally in dem Moment, wo ich sagen wollte, den Namen des Spiels vergessen. Es ist aber Warhammer Quest 2.
Ja, aber das ist schon ein Teaser eigentlich im Vorhinein. Man vergisst schon den Namen im Vorhinein. Ne?
Okay, Sendung vorbei. Tschüss, liebe Leute. Alles gut.
Das war's. Danke fürs Zuhören.
Tschüssi. Genau, ich erzähl mal kurz, wie ich da hingekommen bin und dann erzählst du von deinem Spiel. Wir machen heute alles anders als sonst. Und zwar bin ich zu diesem, Games Workshop. Es gibt Games Workshop mit diesen kleinen Figuren, kann man riesige Armeen aufstellen. Es gibt aber auch so kleine Spiele, wo man nur mit wenigen Figuren gegeneinander auf einem Tisch kämpft. Und es gibt von Games Workshop auch so Brettspielwelten. Und das gibt es natürlich dann auch in der digitalen Entsprechung. Und ich fand das vom Konzept her immer total interessant, weil ich also hat sich mittlerweile geändert, aber lange Zeit war meine Einstellung so, dieses ganze Basteln und Figuren kleben und anmalen, das will doch niemand, ich will einfach nur spielen. Und dann habe ich gesagt, wie geht das besser als im Digitalen? Und seitdem bin ich auf der Suche nach so Dingern. Und dann dachte ich so, eigentlich könnte diese Kategorie von Spiel das Beste aus allen Welten sein. Es hat diese Zinnfiguren-Optik, das mag ich sehr, so Modelleisenbahnwelten. Es hat rundenbasiert, es ist ein Dungeon-Crawler und es ist Fantasy. Das klingt nach dem perfekten Gaming-Dessert für Markus Richter. What could possibly go wrong? Und so. Und jetzt ist es aber so, Games Workshop-Spiele haben einen legendär schlechten Ruf. Games Workshop gibt einen Fick auf digitale Produkte, sondern gibt die Lizenzen raus an SpieleentwicklerInnen und die geben ihr Bestes, muss ich vermuten, aber das ist oft nicht gut genug. Deswegen ist es auch so ein bisschen, und jetzt gab es aber neulich White Dwarf, die Zeitung sozusagen aus der Games Workshop Welt, also ein monatliches Magazin, und da waren 12 Spiele oder sowas, also eine unfassbare Menge von Games Workshop Spielen aus den letzten 2 Jahrzehnten drin. Und da dachte ich, meine Güte, da ist doch bestimmt wenigstens eins dabei, was mir gefällt. Und so bin ich zu Warhammer Quest 2 gekommen. Aber was ist für den König?
Zu schnell gefragt. For the King. For the King ist tatsächlich der generischste Titel, glaube ich, überhaupt.
Definitiv, definitiv.
Also ich nehme fast an, dass das ein Spiel ist, das ich auch deshalb in meinem Pile of Shame irgendwie nach ganz unten gesunken ist, weil For the King. Was For the King? Was? Dinner for the King oder Fuck you for the King, keine Ahnung. Egal, jedenfalls, es geht um den König. Es ist ein Spiel aus dem Jahr 2018. Es stammt von Entwicklern aus Vancouver, aus British Columbia. Und ich würde sagen, der Titel ist mega generisch. Das Setting ist mega generisch. Es ist eine Fantasy-Welt, wie man sich es eigentlich so vorstellt. Wie sich es Amerikaner wahrscheinlich vorstellen. Ja. mit Jägern und mit Orks und mit Zauberern und wie es halt so ist nach Tolkien immer. Und ja, es ist das Gegenteil von spektakulär, habe ich mir hier aufgeschrieben. Das klingt jetzt alles schon sehr negativ, aber es ist nicht so gemeint. Ich krieg die Kurve.
Ja, okay, okay.
Nein, es ist so, es ist eine Mischung aus verschiedenen Brettspiel-Styles eigentlich. Mhm. Das heißt, es war ursprünglich, glaube ich, geplant als Brettspiel, als analoges Brettspiel. Mhm. Aber es wurde dann in einer Kickstarter-Kampagne mit $130,000 unterstützt und es wurde eben ein digitales Brettspiel draus. Und das verbindet ein paar ganz interessante Sachen, muss ich doch sagen. Es ist einerseits eben zum Beispiel roguelike-artig, sprich, dass es prozedurale Generierung hat und die Missionen und die Kampagnen jedes Mal anders aussehen. Und es hat eben diese Oberwelt, auf der man sich wie im klassischen Brettspiel mit seinen Figuren bewegen kann. So, die Kämpfe, die man zu bewältigen hat, das sind eigentlich so klassische JRPG-Kost, würde ich sagen, oder? Wo da steht links die Party, rechts die Gegner und dann wird ausgewählt, was jede Aktion
hier ist. Ich glaube, dass wenn man das auf diese Art und Weise beschreibt, dann outet man sich schon wieder als alter Mann. Weil ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass man das besser versteht, wenn man sagt, das ist so ähnlich wie bei Darkest Dungeon. Was ja auch dasselbe ist, aber ich vermute, dass es heutzutage bekannter ist. Dieses so zwei Squads stehen sich gegenüber, die Figuren sind nacheinander dran. Punkt.
Das mag schon sein, nur ich habe es bewusst natürlich nicht gemacht, weil, dass ich mich als alter Mann oute, ist mir wurscht. Aber ich habe es deshalb nicht gemacht, weil die Komplexität natürlich unvergleichbar niedrig ist im Vergleich zu Darkest Dungeon. For the King ist wirklich eben eine Art Minimalismus, ist in gewisser Weise da, herrscht da. Und zwar, das beginnt ja schon bei den, ja, sagen wir mal, grob geschnitzten Figuren, also bei dem Style. Die sehen ja wirklich ein bisschen aus wie so grob polygonige Spielfiguren eigentlich, kann man sagen. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Warhammer Quest, was dein Spiel ist, dass man schon das Gefühl hat, dass man hier wirklich, ja, nicht lebendige Männchen und Abenteurer und Abenteurerinnen durch die Gegend führt, sondern eher schon so, es ist stilisiert als, ja, es sind Spielfiguren, es ist ein Spielfeld. In dem Kampf stehen eben auf der einen Seite die, auf der anderen die. Bei Darkest Dungeon ist es doch sehr, sehr, sehr viel spezieller. Da hast du eben die Charakterklassen, die 15 Attacken haben und so. Das gibt's schon auch in For the King, muss man sagen. Aber eben, es ist, gibt eine Aktion pro Runde. Gut, gibt's in Darkest. Ach, du hast recht, es ist Darkest. es ist einfach viel simpler. Aber ja, gut, na gut, machen wir es
nee,
so.
Aber tatsächlich sozusagen ist, frage ich mich, ob es für dieses Genre, also für diese Art von rundenbasierten Kampf hätte dabei einen Genrenamen gibt, weil das hat ja, also Darkest Dungeon war ja vor ein paar Jahren sozusagen ein relativ, also so ein Indie-Erfolg und seitdem gibt es ja relativ viele Spiele. Es gibt aus Polen Warschau Rising heißt das, glaube ich. Mhm. Da gab es so ein Ding, wo man im Zweiten Weltkrieg so ein, also auch so mit Roguelike-Elementen spielt und da ist das Kampfsystem auch genau dasselbe. Also diese
Squads spielen
sich. Warschau, genau. Ja. Genau, von daher, also sagen, und so ähnlich funktioniert der Kampf da halt auch.
Genau, ich glaube aber, man braucht jetzt nicht unbedingt ein alter Sack sein, weil die ganzen Final Fantasies zum Beispiel, die ursprünglichen, da ist es ja genauso. Die werden ja als Retro-Spiele wieder neu verramscht. Also da braucht man nicht alt sein, sondern vielleicht nur nostalgisch oder halt klassisches Gameplay.
Ihr müsst erinnern, das ist jetzt Gatekeeping von Rainer Siegel, aber das kann er sich als Feuilleton Elfenbein-Journalist natürlich leisten. Ihr müsst halt eine klassische Ausbildung im Gaming haben, ja, um diesen Podcast zu verstehen.
Pile of Fame, der Podcast für Menschen mit Geschmack und Ausbildung.
Genau,
und ja, so sieht's 50.000 Euro Einkommen im Jahr Minimum. Das wird nachher abgeprüft, ich sag's euch. Nein, For the King, ich finde ja interessant, weil wir hatten ja eben beide diese Brettspiel-Idee, also zu sagen, wir nehmen uns aus unserem Stapel jetzt mal diese Spiele und eigentlich wolltest du ja am Anfang ein anderes nehmen.
Ja, das war sehr lustig. Ich wollte am Anfang Talisman nehmen. Das ist sehr witzig, weil ich wusste gar nicht, was Talisman ist. Und ich wusste also, okay, Games Workshop macht auch so Brettspiele, also Warhammer Quest ist zum Beispiel literally auch ein Brettspiel. Es gibt auch Underworld, also wo du halt so mit sehr detaillierten Figuren so eine Dungeon-Crawling-Nummern halt machst. Und ich dachte einfach, Talisman raus, wo macht das Spiel an? Und das ist ein mega simples Brettspiel, das in einer unfassbaren Hässlichkeit digital umgesetzt wurde und überhaupt nichts mit diesem sozusagen Fantasy-Dungeon-Crawl-Dings irgendwie. Mein Verpeil an der Stelle. Aber es war schon auch so, dass ich dann nicht dachte so, ach, das ist ein ganz anderes Spielprinzip, guck ich mal rein, sondern es war so hässlich und spröde und altbacken, dass ich gesagt habe, nee, einfach nein.
Ja, weil ich find's interessant, weil Talisman habe ich tatsächlich in meiner Jugend gespielt, nämlich mit Freunden. Das heißt, wir hatten da diese Box und wir hatten die Erweiterungen und ich habe es eigentlich wirklich recht positiv in Erinnerung von damals.
Ich kann
die digitale Version habe ich nicht mal angesehen, weil du dann gleich schreiend davongelaufen bist. Und
gesagt, nee, ich kann mir vorstellen, dass das ein Brett, also ein gutes Brettspiel ist, was man mit anderen Leuten spielt. Aber als digitales Single, nein.
Aber eben, das ist ja auch der, das ist ja der Punkt. For the King zum Beispiel lässt sich auch mit anderen Leuten spielen, also online, im Koop online oder vor demselben Computer. Ich glaube, das geht bei Warhammer Quest 2 nicht, oder?
Nee.
Tatsächlich, das ist ein reines Singleplayer-Spiel.
Genau.
Ja, eben. Und der Punkt ist eben der, wenn man sich's mal, wenn man ein bisschen einen Schritt zurücktritt, was ist der Reiz davon, sich bei Videospielen, in einem Videospiel quasi künstlich auf Brettspielmechaniken wieder zurückzunehmen? Weil wir könnten ja in Videospielen alles machen. Wir könnten mit den Monstern sprechen und alles Mögliche. Und stattdessen haben wir hier den Blick auf ein Spielfeld und wir haben vielleicht sogar Würfel, die durchs Bild rollen. Das heißt, wenn man übernimmt diese gesamten analogen Konventionen und Mechaniken, was ist das Geile dran? Weil ich finde, es hat ja schon ein bisschen was Geiles. Was findest du eigentlich?
Das hat wiederum sozusagen mit einer anderen Form von alter Mann zu tun. Erinnerst du dich an Incubation?
Mhm.
Das, also vor wirklich grauer Vorzeit, ein rundenbasiertes Strategiespiel oder Taktikspiel, muss man eigentlich sagen, wo du einen Squad, das ist tatsächlich Science Fiction, wo du einen Squad von Leuten durch so eine komische Science-Fiction-Planeten-Aliens-Welt. Und das hatte für mich damals, also ein vielleicht nostalgisch verklärt, aber ich hatte damals sehr viel Spaß, die richtige Mischung aus, das hat so was Brettspielartiges, hat nicht den Stress von Echtzeitstrategie, hat aber Progress, also deine Charaktere entwickeln sich weiter und hat doch noch eine Story. Und dieses Spielerlebnis suche ich quasi seitdem, zusammengemasht mit meinem, ich mag eigentlich dieses Fantasy-Setting von Warhammer, weil bin ich dann halt sozusagen auf der Suche im Prinzip nach sowas.
Ja, es ist eigentlich Space Hulk, kann man sagen. Also das war das Games Workshop Spiel, dem ist Incubation mehr oder weniger recht stark nachempfunden, muss ich sagen. Ja, kann ich gut verstehen. Incubation habe ich damals auch gern gespielt. Ich hatte sogar Space Hulk mir gekauft, weil das ist ja, finde ich, so ein bisschen auch die Blaupause für die gesamten Rundentaktikspiele von Julian Gollop, also von XCOM angefangen. Das ist ja eigentlich auch das, was mir sehr liegt und was ich sehr gern mag. Aber ich muss sagen, ich bin jedes Mal dann wieder enttäuscht, unter anderem auch, jetzt kommt es gleich zu fundamental, zum Angriff. Fundamental Kritik an einem Spielrichter. Ich war wahnsinnig enttäuscht, als ich mir Warhammer Quest 2 angesehen habe, weil das ist wirklich bare bones, wie der Engländer schön sagt. Das heißt, das sind wirklich nur die nackten Knochen. Man blickt von oben auf das Spielfeld. Gut, man kann natürlich die Perspektive, die Kamera ein bisschen drehen, dann merkt man zumindest, okay, es ist jetzt nicht ganz so minimalistisch grafisch, zumindest wie es im ersten Blick den Anschein hat. Aber ich bin eigentlich immer wieder schockiert, weil es gibt ja diese Mechaniken, also ob es jetzt Overwatch heißt oder anders, dass man eben in den Turn des Feindes irgendwie eingreifen kann, dass es eben nicht diese langweilige Abfolge von jetzt bin ich dran und ich mach was, dann ist der Gegner dran und ich mach was, dann bin ich wieder dran und ich mach was. Es gibt jetzt wahrscheinlich Menschen, die behaupten, ja, Ola, das ist Rundenstrategie. Nein! Ich hasse diesen Einwand, weil es gibt wirklich jede Menge Möglichkeiten, um eben dieses statische, zuerst ich, dann du, irgendwie aufzubrechen. Weil das ist ja der pure Determinismus, wenn man es genau nimmt. So, okay, ich mache jetzt das. Wenn ich deinen Ork in dieser Runde nicht geschlagen habe, dann kommt der nächste Runde und haut mich. Das ist öde. Ich finde sogar bei Space Hulk, das eben ein Brettspiel war ursprünglich oder ist immer noch, und bei allen XCOMs etc. gibt es eben die Möglichkeit, im Turn des Gegners irgendwas zu machen. Das fehlt bei Warhammer Quest zum Beispiel total. Das hat mich wahnsinnig gestört. Ich finde es dann langweilig eigentlich.
Das fand ich tatsächlich nicht so schlimm, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sozusagen ein Spiel trotzdem irgendwie interessant zu halten. Es ist tatsächlich aber vom Balancing so, dass ich das Gefühl habe, oder andersrum, du kannst es ja so machen, dass es ein taktisches Rätsel ist, ne, dass du sagen, also die Gegner in einer bestimmten Reihenfolge ausschalten musst oder bestimmte Skills einsetzen musst und sowas. Und ich habe das Gefühl habe ich bei Warhammer Quest 2 überhaupt gar nicht bekommen, weil A gibt es dann sozusagen so den Glücksfaktor, der wird halt gewürfelt quasi. Ich habe das Gefühl, du kannst da entweder durchrauschen oder scheitern. So, und dann ist es auch so, dass die, das ist vielleicht sozusagen, weil das alt ist, aber vielleicht war es auch schon immer hässlich, dass das Drumherum-Game nicht so viel Spaß macht. Es gibt eine lustige Karte, wo man seinen Trupp quasi bewegt, wenn man nicht gerade im Kampf ist, die voll auf mein Modelleisenbahn-Flair-Ding so ein bisschen abgeht und auch so.
Ja, das ist Game of Thrones in Wirklichkeit.
Genau,
das
so
ist
schöne
das
Animation. Intro von Game of Thrones, ja. So eine schöne Animation, das wollte ich gerade sagen, wie der Game of Thrones Intro hat. Aber sich dann sehr klobig spielt vom Design her. Und ja, also man muss Warhammer Quest 2 wirklich gar nicht mehr sagen. Und was dann das Deprimierende ist, ich habe dann sozusagen dieses ganze Bundle nochmal durchgeguckt. Da sind dann noch sehr viel mehr Spiele drin, habe mich dann so auf den Fantasy-Part, weil das heute unser Thema ist, beschränkt. Und es gibt einfach nichts. Also es gibt einfach nichts, was da Spaß hat. Es gibt vielleicht dieses, also in dem Bundle gibt es von Total War, es gibt eine Warhammer Edition, die kann man sozusagen vielleicht in Angriff nehmen, das waren auch damals gute Spiele, aber das ist halt nicht das Thema heute sozusagen, aber für dieses sozusagen, also Brettspiel-ähnliches Ding, bin ich da überhaupt nicht angegriffen worden, kann auch wirklich allen sagen, das müsst ihr nicht holen, das könnt ihr einfach liegen lassen, vergammeln, es ist einfach Quatsch. Was ich interessant finde ist, was ganz interessant ist, bei For the King war ich eigentlich recht angetan. Es gibt so diese knuffige Grafik und es gibt so dieses Spielbrettdesign, was wirklich so ein bisschen das Gefühl macht, du schiebst ja so Figuren hin und her. Aber was mich irritiert ist, da tauchen dann zwischendurch Monster auf und das ist so mega, mega diffus. Du hast jetzt ein bisschen über den zu großen Determinismus beschwert, aber ich finde der Reiz an einem Brettspiel ähnlichen Spiel, wenn es nicht auf Glück basiert ist, ist schon so ein bisschen die Planbarkeit, dass du einen Plan entwickeln kannst. Und das schlägt dann so ein bisschen fehl und das wird dann so zum reinen Rollenspiel aufleveln. Also wenn ich nur genug Erfahrungspunkte habe und genug Heiltränke eingekauft habe, dann kann ich halt einfach übers Spielbrett walzen. Und ich muss auch so planen, ich kann nicht auf Kante nähen, weil ich halt nicht weiß, ob nicht zufällig noch die fleischfressende Pflanze auf dem Weg auftaucht und wenn ich die erledigt habe, dahinter noch ein Wolf und dahinter noch ein Ork. Weiß ich halt nämlich einfach nicht. Und dann war das so ein Spiel, was ich eigentlich cool fand, aber was mich dann überhaupt nicht gefesselt hat.
Ja, es ist ja Pile of Fame Lockdown Depression Edition. Nein, ich muss sagen, ich muss dir leider zustimmen, was jetzt Warhammer Quest 2 betrifft. Machen wir zuerst das eine fertig, wir machen es fertig. Ich war eigentlich auch schockiert, weil ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal als Mobile Game irgendwo so mir angesehen oder geholt sogar. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist minimalistisch und vielleicht für Fans, wie man so schon sagt. Ich habe mir es jetzt nochmal genauer angesehen und ich bin wirklich, ich muss dir zustimmen, und es ist auch kein Geheimnis, die Industrie wird bekannt, Games Workshop verschmeißt die Lizenzen ja an jeden, der irgendwie zahlt. Ist egal, was die damit machen, wahrscheinlich hängen sie manche auch nur auf die Toilette und machen gar kein Spiel, das Games Workshop wurscht. Es ist leider kein gutes Spiel. Warhammer Quest 2, liebe Kinder, braucht ihr nicht spielen. Aber For the King, bei mir ist es umgekehrt gewesen. Ich war vorher eigentlich nicht begeistert. Ich habe mir gedacht, okay, ja, ich laufe da übers Spielfeld, dann bekämpfe ich Monster. Ja, that's it, that's the game, oder? Eigentlich ist es das. Mehr ist es ja nicht. Und das stimmt, das muss ich sagen. Aber es hat mich dann ein bisschen betört. Vielleicht, weil ich nach 20 Monaten oder mehr Pandemie auch schon so abgestumpft, resigniert und erschöpft bin, dass ich mir einfach denke, oh, hier ist wirklich ein Rollenspiel. Ich habe es vorher schon gesagt, das ist das Gegenteil von spektakulär. Das verlangt nicht von mir, dass ich mich in eine epische Geschichte reinsteigere. Ja. Das macht nicht epische, riesige Schlachten und aufregende Abenteuer. Nein, das ist wirklich ein bisschen wie so ein Ding, wo ich abends so halb betrunken vielleicht noch die Spielfiguren übers Spiel schubsen kann, so mit meinem Zeh. Und ich schaue so drauf und denke mir, Orks. Ja, ich hau den Ork. So ist ein Spiel. Es ist ein Spiel für lange Abende. Es hat wenig Intensität, muss ich sagen. Ich glaube, es braucht die richtige Situation. Und die richtige Situation ist für mich eindeutig da. Ich habe keine Lust auf Aufregung und euch auch nicht mehr auf diese fetten Abenteuer, sondern es genügt einfach da ein bisschen abstrakt Spielfiguren herumzuschieben. Es ist minimalistisch in dieser Hinsicht, weil, wie gesagt, die Story ist ja eben bare bones auch hier. Und das ist wirklich mega generisch. Das heißt, mir ist es wirklich scheißegal, ob diese Fantasy-Welt gerettet wird vor dem unsagbar bösen älteren Gott. Das habe ich schon tausendmal gemacht. Mache ich es halt nochmal. Ist wurscht. Aber ich muss sagen, es ist dann doch im Detail, es gibt so viel, was dann doch wieder ganz cool ist und was einen dann reinzieht. Es hat eine gewisse, eine Hardcore-Kurve, könnte man sagen, weil es fängt eben so total low-scale an, aber es steigert sich dann, weil wenn du jetzt das eine Stunde gespielt hast, dann denkst du, okay, jetzt könnte ich eigentlich schon losdüsen und im letzten Dungeon mal schauen, was da los ist. Weil ist eh wurscht, ne? Es ist egal, ich mach's einfach. Aber dann denke ich mir, aber in den Dungeons, ich weiß nicht, wie viele Dungeons du gespielt hast, die werden ja dann schon, da wird die Schwierigkeitsschraube ja angezogen. Da geht's dann schon darum, ob man vorher eben alles richtig gemacht hat. Und da merke ich, da zieht's mich dann wieder so rein. Und wo ich mir gedacht habe, ja, es ist halt nur ein bisschen so, da erwachen meine Lebensgeister wieder ein bisschen und ich denke mir nicht, Corona, ein bisschen spielen, sondern ich, vielleicht rette ich diese Fantasy-Welt ja doch noch.
Ne, aber Sie, also A, Was ich ja sozusagen bei, was ich bei For the King irgendwie so schleppend finde, ist, dass die, dass im Prinzip die, dass sie im Prinzip dieser Formel auch folgt. Es gibt Dungeons und es gibt eine Oberwelt. Und dass die Oberweltkarte aber auch, wenn du Singleplayer machst, musst du ja alle Figuren einzeln ziehen und dann auch ja, dafür das sorgen, dass sie zusammen, das ist schon mega nervig. Und jetzt mal ganz ernsthaft. Ist das Spiel wirklich gut und reinziehend? Oder hast du es so lange gespielt, weil du für die Folge sozusagen einen gewissen Anspruch an dich selbst hast, wie lange man so ein Spiel spielen muss, dass du dann zwangsweise in dieses, jetzt habe ich schon Zeit investiert, jetzt kann es also gar nicht mehr schlecht sein, Loch gefallen bist?
Nein, ich kann das total gut faken, ich brauche das nicht machen. Okay. Nein, aber der Punkt ist schon, es war wirklich so, dass ich, es ist eben eines dieser Spiele, die man tatsächlich an einem faden Nachmittag rausholen kann, um sich's ein bisschen nett zu machen. Es ist, wie gesagt, ein Spiel, das nicht so viel von einem verlangt, glaubt man zumindest am Anfang. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Nee. Ich würde es vielleicht auch nicht auf den Pile of Fame schieben. Ich sag's jetzt nicht. Wenn ihr was anderes habt, was ihr spielen wollt vorher, dann spielt doch mal das vorher. Also, es ist nicht, For the King ist wirklich ein klassisches, es ist ein durchschnittliches Spiel, das mit Liebe gemacht wurde und wahrscheinlich wie bei vielen Spielen. Es hat sicher ein Publikum, das es mit Begeisterung und Bedacht, mit Bedacht spielt. Weil es ist ein Spiel, das man mit Bedacht spielt.
Das Todeslabel einer jeden Spielerezension, ja. Nur für Fans.
Für Fans. Nee, ich glaube sogar, wenn man wirklich zum Beispiel zu dritt vor der Konsole oder vor dem PC sitzt und an so einem Abend, ich stelle mir das so vor, irgendwie so die Familie, die Mutter entnervt, Vater halt betrunken, Kinder total vom Homeschooling etc. irgendwie vollkommen Adrenalin übersättigt, dann spielt doch mal eine Runde For the King.
Das was? Klassisches Rollen.
Oder, weil ich muss auch dazu sagen, das geht dir wahrscheinlich gleich wie mir, wir wollten ja auf das hin eigentlich in dieser Folge auch, also wir wollten nicht hin, sondern wir sind hingekommen, weil es gibt natürlich auch ein Spiel, sie zu knechten. Nein. Ja. Es gibt ein Spiel momentan, das eben auch Brettspielmechaniken hat und das aber, ja, dass man eigentlich so aus ganzem Herzen empfehlen kann, dass eben unsere zwei Spiele ein bisschen abgekackt sind daneben, muss man sagen, oder?
Also unsere Aufgabe ist ja überhaupt gar nicht, Aktuelles zu besprechen, aber nee. Wir müssen in dieser Folge eine Ausnahme machen. Also wir besprechen auch jetzt noch nicht ausführlich. Das wird sicherlich an anderer Stelle sozusagen im Games-Podcast-Universum stattfinden. Aber es gibt sozusagen, wenn man in diesen Bereich kommt, ja, also rundenbasierte Brettspiel-Digitalisierungen, die im weitesten Sinne auch so ein bisschen diesen Games Workshop-Flair haben, dann landet man bei Gloomhaven.
Ja.
Gloomhaven, ein Spiel, das sehr lange im Early Access war und das, jetzt hasse ich mich wieder, das ist nämlich auch ein Name, der Macher des Spiels, das ist doch ein Macher, der tatsächlich aus dieser Games Workshop-Welt kommt.
Keine Ahnung.
Glaub Shit. Schon. Ja. Irgendwo hab ich das schon mal auseinandergenommen. Dürfen wir auf andere Podcasts verweisen an dieser Stelle? Ich glaube, es gibt eine Indie-Fresse-Folge, wo wir mal ausführlich über Gloomhaven gesprochen haben. Anyways, das ist also, das bringt sozusagen den Spirit mit, dieser klassischen, auch dunklen Games-Workshop-Welt, ist aber ein eigenes Bild und ist in Wirklichkeit ein mega kompliziertes Brettspiel mit einer riesigen Box, die mehrere Kilo wiegt und ist jetzt aber
10 Kilo.
Ist jetzt aber eben auch digitalisiert worden und hat auch jetzt den Early Access verlassen. Und wie gesagt, wir machen heute nicht die ganze Rezension, aber eine Sache, die ich fragen möchte, lieber Rainer, weil du hast es jetzt gerade gespielt, bei mir ist es schon eine Weile her. Mhm. Als ich das gespielt habe, gab es noch keinen Story-Modus, sondern es gab sozusagen so einen Kampagnen-Modus, wo man seine Figuren schon hochlevelt irgendwie, aber keine
Gilden-Modus quasi.
Kein Story-Modus. Lohnt der sich, dass man sagen kann, also die Brettspielmechaniken sind alle wunderbar, da gibt's auch so eine Deck-Building-Mechanik, die auch ganz hervorragend ist, aber nur dieser eine Punkt noch beleuchtet. Dieser Story-Modus, kann der was?
Ja, der kann natürlich etwas, aber er ist wirklich so schwer, dass ich noch gar nicht so weit drin vorgedrungen bin. Ich habe es jetzt zwar rezensiert, aber ich habe es wirklich auch viele Stunden lang gespielt. Aber eben, ich bin in der Kampagne noch weit, weit weg von irgendeinem Ende. Ich muss sagen, der Gildenmodus ist ein wunderbarer Einstieg in das Ganze. Es sind sogar die Tutorials wunderbar. Und ich glaube, vielleicht darin sehe ich jetzt sogar wirklich so, wenn ich es mir so überlege, ich glaube, ich sehe jetzt auch der Kontrast zwischen For the King und Gloomhaven war auch der, der mich jetzt bei For the King eben ja dieses lethargische rausarbeiten hat lassen. Weil nämlich bei For the King ist es eben wirklich so, da kann man auf der Couch liegen und nebenbei ein Bier trinken und ein bisschen spielen. Bei Gloomhaven, immer wenn ich bei Gloomhaven 2 Missionen gespielt hatte, hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt ausrasten und duschen und vielleicht ein bisschen hinlegen. Weil es ist aufregend, es ist spannend, es ist anstrengend und es ist bockschwer. Das ist alles For the King eben nicht. Und ich muss sagen, ja, Gloomhaven spielt in einer anderen Liga, was eben originelle Mechaniken betrifft. Also das ist sowohl als Warhammer Quest 2 natürlich, als auch bei For the King. Das ist eben, das habe ich eben auch interessant gefunden, dass das eben ein Spiel ist, das wirklich eins zu eins die Brettspielmechaniken abbildet, weil das macht ja, glaube ich, Warhammer Quest 2 nicht unbedingt, oder? Das ist, bildet ja keine Warhammer-Mechaniken eigentlich ab aus dem Brettspiel, nicht so richtig.
Na, ich stecke jetzt tatsächlich zu wenig in den Games Workshop analogen Brettspielen drin, um das sagen zu können, aber es gab zumindest irgendwie so Bewegungspunkte, Würfelwürfe, also ich würde mich nicht wundern, wenn man da eine Entsprechung sehen kann, wenn man tief drin steckt.
Genau, und bei For the King ist es überhaupt so, dass durch die Prozeduralgenerierung und so, man kann sich vorstellen, was das für ein Brettspiel vielleicht wäre, wenn es eben nur konkret auf ein Brettspiel hindesignt wäre, aber es ist eher so ein Hybrid, wohingegen man sagen kann, ja, Gloomhaven ist einfach eine 1:1 Übersetzung von Brettspiel, Kartenspielmechaniken in eine virtuelle Version, und da merkt man dran, also die Leute, die Gloomhaven gemacht haben, die sind nicht umsonst eben da ganz oben im Pantheon der Games, der Board Geeks, weil das hat alles Hand und Fuß, das sind wirklich interessante Entscheidungen all the way down, mehr oder weniger, und ja, das merkt man im Spiel auch. Aber eben wie gesagt, es ist eine anstrengende Sache. Es ist schwer, es ist umfangreich, es ist sehr komplex. Ich würde das alles von For the King nicht sagen und von Warhammer Quest 2 auch nicht. Vielleicht ist es ein bisschen unfair. Ich würde sagen, Gloomhaven ist so ein bisschen mit der Dampframme über ein Pile of Fame diesmal drüber gefahren. Mit unserem Thema, ohne dass wir das wollten eigentlich, oder? Das ist, so ist das manchmal.
Das stimmt. Da kann man es einfach mal belasten. Also mehr gibt's einfach nicht zu sagen. Es ist leider einfach so. Also man könnte also auch wenn ich, also ich glaube sagen, im Grunde seines Herzens ist Rainer Siegel ein gottverdammter Hippie mit einem sehr weichen Herz, wenn er es nicht sagen kann, wenn er es nicht sozusagen so exemplarisch und extrem statuieren mag, aber ihr könnt die beiden Spiele einfach liegen lassen.
Ja, ich muss auch dazu sagen,
ihr könnt euch, weißt du, so wie dieses Couchbild von Rainer, so wie ihr euch auf der Couch liegen lasst ihr die Spiele im Pile of Fame und alles ist gut.
Ja, ich habe mir das auch überlegt. Das ist irgendwie so, ich versuche dann immer, ich habe ein Herz für Spiele natürlich, vor allem für Indie-Spiele. Aber es ist dann, und ich habe ja die Spiele, die auf meinem Pile of Shame sind, das sind ja nicht irgendwelche, sondern das sind ja die, für die ich mich schon mal so weit interessiert habe, dass ich sie entweder gekauft oder in einem Bundle bekommen oder aber ein Rezensionsexemplar angefragt habe. Ja. Nur, der Punkt ist eben der, ich suche dann, wenn wir Pile of Fame machen, auch immer nach der idealen Rezeptionssituation quasi. So, ich dachte, wem könnte das jetzt wann in welcher Situation das Leben retten, sprichwörtlich gesagt? Also was ist, und bei For the King muss ich sagen, das ist schon ein Spiel, ich kann mir viele Situationen vorstellen und viele Rezeptionsmöglichkeiten, dass man sagt, okay, es ist cool. Es hat ja auch einen guten Neumund, muss man sagen. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr gut bei Steam, bei den Steam-Rezensionen Gott steht es auf Very Good und so.
Gottverdammt, ey.
Ich will wieder auf die Couch und mit dem Fuß For the King spielen. Na gut. Ja, vielen Dank für diesen wirklich konstruktiven Einwand.
Ja, dann,
so mag ich dich.
Dann, dafür bin ich hier, um einfach mal so schräg von der Schräge rein zu pöbeln. Wie so ein Warhammer Quest 2. Kalt, sieht blutig aus und pöbelt so ein bisschen rum, aber im Prinzip kann man es auch. Anyways. Vielen lieben Dank. Das war's für heute. Schreibt uns. Ach so. Was natürlich, woran er natürlich so ein bisschen recht hat, ne, ist Gloomhaven ist halt dieser riesige Dampframmenpalzer, der halt doch dann sozusagen vielleicht auch so ein bisschen überkomplex ist. Falls ihr jetzt genau zugehört habt und so denkt so, ja, Mann, was der Richter da sucht, das gibt es doch. Das ist doch nämlich, dann schreibt's mir gerne. wer weiß, vielleicht kann ich ja sozusagen hier doch noch was rausziehen. Ich kann auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, Warhammer Quest 2 ist es nicht. So, das soll jetzt aber auch reichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.